Römer 8, Vers 19 und folgende, 22 fange ich dann an jetzt zu lesen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung sind wir errettet worden, eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man auf jemand auf das, was er sieht, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Standhaftes Ausharren. Wir erwarten das, was wir hoffen, mit standhaftem Ausharren. Das ist der Zusammenhang, wenn wir dieses Kapitel im Ganzen lesen und das ein oder andere noch bedenken, was die Bibel sonst so sagt, dann ist es doch diese Spannung, wir sind erlöst und trotzdem gibt es Leid. Wir erwarten die Herrlichkeit und hier gehen wir durch Trübsal. Leiden der jetzigen Zeit, sagt Paulus im selben Kapitel, davon spricht er. Die Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Kinder Gottes, schreibt Paulus in diesem Kapitel. Und so sind wir in einer Spannung. Wir sagen, Jesus hat gesiegt, es ist vollbracht. Wir haben uns bekehrt, Gott ist allmächtig, Gott regiert und trotzdem sehen wir manchmal so andere Elemente noch, die gar nicht zu Gottes Regentschaft passen, wie wir meinen. Leiden der jetzigen Zeit. Erwarten in Seufzen unsere zukünftige Errettung noch. Es geht hier um unsere Hoffnung und das seufzende Erwarten dieser Hoffnung. Und Paulus schreibt, so erwarten wir es mit Ausharren, standhaften Ausharren oder je nach Übersetzung auch unbeirrbar. Mit anderen Worten, bleibt roh. Bleibt roh. Und das bedeutet, aushalten, Ausdauer, ausharren. Bleibt roh. Lass nicht nach. Das hat so eigentlich so zwei Schwerpunkte. Einmal dieses ertragende, passive, aushaltende, wo ich vielleicht gar nichts tun kann und auch nichts tun muss, wo ich einfach aushalten muss, passiv. Trotzdem nicht weichen, nicht aufgeben. Und es hat auch dieses aktive Weitermachen, Weiterlaufen, Weiterkämpfen bis zum Ende. Und da auch wollen wir auch an die Dinge, die denken, mit dem Weitermachen, mit dem Dranbleiben, diese Dinge tun, die uns im Glauben am Leben erhalten. Als ich so in die Predigtvorbereitung ging, war so dieser Satz, halte, was du hast, in meinen Sinn gekommen, bewahre, was du hast. Du hast Dinge, die hattest du vielleicht nicht immer. Gott hat dir Sachen gegeben, Gott hat dir Möglichkeiten gegeben, Gott hat dir Glauben, Frieden, Gaben, sein Wort und diverses mehr gegeben. Und das sind kostbare Schätze. Und da gibt's aber diesen Einfluss von Seiten des Feindes, von Seiten unserer Bequemlichkeit, die wollen uns das wieder wegnehmen. Bleib roh. Lass es dir nicht nehmen. Bleib roh. Droh heißt dran, ne? Bleib dran. Wo dran denn? Am Ziel. Uns Christen wird manchmal das Ziel verdreht. Wir wenden manchmal unser Bewusstsein oder unser Denken weg von unserem eigentlichen Ziel. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu retten, das geht hinein in die Ewigkeit. Jesus ist gekommen, damit du und ich in den Himmel kommen können. Gerettet werden, nicht verloren gehen. Gott sandte seinen Sohn und gab seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Das ist unser Ziel, ewiges Leben. Unser Ziel ist nicht in erster Linie, dass wir denken, Gott muss uns hier allen Wunsch erfüllen, jedes Seufzen wegnehmen. Schön, wo er es tut, Gott sei Dank, dass er es tut, dass er sogar mal die Motorsäge wieder laufen lässt. Aber das ist nicht unser Ziel, unser wichtigstes. Das wichtigste Ziel ist das ewige Leben, die Krone des Lebens, bei Gott zu sein, in seiner Herrlichkeit, anstatt auf der anderen Seite dieser Befestigung im Totenreich da, wo Jesus vom Lazarus erzählt und vom reichen Mann, wo der reiche Mann sagt und deutlich macht, er leidet, weil er nicht im Glauben gewandelt ist. Und unser Ziel ist, auf der richtigen Seite anzukommen. Und unser Ziel ist der Himmel, unser Ziel ist die Herrlichkeit. Und lasst uns das nicht vergessen, wenn wir hier manchmal seufzen müssen. Das heißt nicht, dass du dein Ziel verfehlt hast, wenn du mal hier noch seufzen musst, wenn du mal noch nicht hier im Glauben triumphieren kannst und überall Gottes Kraft und Herrlichkeit nur siehst, sondern manchmal vielleicht tagelang und wochenlang nichts davon siehst. Ja, auf dem Weg zum Ziel gibt es Wegstrecken und Abschnitte, da siehst du nicht viel von Gott, da hörst du nicht viel von Gott. Das kann es geben. Bleib dran an diesem Ziel und bleib dran an dem Weg, zu diesem Ziel führt. Das ist nicht deine Selbstgerechtigkeit, das ist Gottes Gnade und dein Glaube. Dieser Weg, der dich in dieses Ziel führt. Dein Glaube, aber Glaube, wie die Schrift es sagt. Nicht dein Glaube an dich, nicht dein Glaube an guten Werken, nicht dein Glaube an eine kirchliche Handlung, sondern dein Glaube, der durch den Heiligen Geist in dir entzündet wurde, den du gießen darfst, den du wachsen darfst, den du auf Jesus Christus, deinen Erretter, setzen darfst. Und der dich in die Treue führt, ihm nachzufolgen. Bleib dran am Ziel, bleib dran am Glauben, der dich dorthin führt. Bleib dran an Jesus, der dir diesen Weg offenbart, der dir Kraft gibt für diesen Weg, der dich leitet auf diesen Weg, der dir diesen Weg erklärt. Warum ist es nötig, dass wir uns ermutigen, dran zu bleiben, dass wir darauf achten, dran zu bleiben? Weil Ermüdung ganz normal ist. Ich brauche nur so ein paar Handgriffe tun oder ein paar mehr, du vielleicht noch ein paar mehr, aber du wirst müde. Der Weg macht uns müde, das Leben macht, die Arbeit macht uns müde, die Herausforderungen unser Tun. Und so ist es auch auf dem Weg mit Jesus. Es ist ganz normal, dass du auch ein Stück weit müde wirst, wenn du mit Jesus gehst. Ja, es ist auch normal, dass vielleicht der Reiz des Neuen nachlässt. Manchmal haben wir ja so neue Dinge, gell, und schöne Werkzeuge, ganz neu, und wir haben richtig Spaß dran und es glänzt und wir möchten das benutzen und haben Freude dran. Und mit der Motorsäge, wenn sie neu ist, dann muss die Frau aufpassen, dass sie nicht die Möbel zu Brennholz gesägt hat. Ich möchte ausdrücken, manchmal sind wir von was Neuem so begeistert und wundern uns und im Glauben auch. Wie ist man so begeistert auch, wenn man neu beim Glauben ist? Und ein paar Jahre später bist du normal geworden. Bist normal geworden, Gott sei Dank. Ja, manchmal ist es auch so, dass manche dieser Euphorie und manches, was so geglitzert hat, ist normal geworden. Was ist mir alles normal geworden in meinem Glauben, dass es mir manchmal schon fast nicht mehr bewusst ist? Aber vergiss es nicht, bleib dran. Also normale Ermüdung macht es nötig, dass wir uns manchmal ermutigen, ermahnen und uns selbst auch wieder zurechtbringen und sagen, Werner, bleib dran. Und es gibt aber auch einen weiteren Grund, spezielle Anfechtung. Wir kennen doch die Geschichte wahrscheinlich, wie Jesus in die Wüste ging zum Fasten und Beten und nach so 40 Tagen kommt der Teufel und ficht ihn an. Hey, der Teufel kommt nicht mit und ficht dich an, wenn du fett gegessen und satt getrunken und dick bist, dass du nichts mehr essen willst, sondern weiß er, dass er dich nicht verführen kann mit einem Stück Kuchen. Aber wenn du hungrig bist, dann weiß er, du frisst ihm aus der Hand, wenn du nicht aufpasst. Und so gibt es Besonderes. Und Jesus, nach diesen 40 Tagen, wird vom Teufel versucht. Und die Bibel berichtet uns intensiv, wie er versucht wird. Meine Herren. Der Teufel, der kann ganz schön auf den Knopf drücken. Und Jesus wurde versucht in ganz speziellen, schwierigen Zeiten. Und dann heißt es hinterher wieder, als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, ging er vorbei. Also mich er wieder. Und Engel dienten Jesus. Es gibt diese Zeiten, da merkst du fast aufgeben. Da denkst du, jetzt kann ich nicht mehr. Da nimmt dich der Teufel so unter Beschuss und unter Anfechtung und benutzt vielleicht deine ein oder andere Neigungen des Fleisches noch. Spezielle Anfechtungen. Das ist nach den normalen Ermüdungen ein zweiter Punkt, warum wir uns ermutigen müssen und ermahnen müssen, bleib droh. Und es gibt aber noch etwas. Wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, dass in der letzten Zeit, in der Zeit bevor Jesus wiederkommt, es scheinbar besondere Schwierigkeiten geben wird. Und das Leid und Elend vielleicht greifbarer, sichtbarer und auch zunehmen wird. Und vielleicht auch manchmal der Glauben länger geprüft wird und stärker geprüft wird, wie in diesen Zeiten, an die wir uns gerne erinnern. Da war ein Petrus und Jesus sagte ihm, der Satan hat versucht, dich zu sichten wie den Weizen. So eine besondere Anfechtung. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Aber das war noch so eine besondere Anfechtung. Aber für die Endzeit, Da sagt Jesus mal, wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde niemand gerettet werden. Wir sagen vielleicht, Gott, ist das nicht ungerecht, wenn wir vielleicht in der Endzeit leben sollten, wenn wir es härter oder schwerer haben wie andere? Warum muss es in der Endzeit schwerer sein? Ist es ungerecht? Dafür werden die Tage verkürzt. Auch nicht schlecht, ne? Wenn die Tage des Leides verkürzt werden und wir eher bei Jesus sind. Die Gesetzlosigkeit, der Egoismus, die und solche Dinge wird zunehmen in den letzten Tagen. Es wird eine Drangsal sein, sagt Jesus mal, wenn es auch mal eine Schwierigkeit gibt, das alles zeitlich einzuordnen, aber eine Drangsal, wie es keine gegeben hat bis jetzt und wie es dann auch keine mehr geben wird. Also vielleicht erleben wir manche Dinge schon, die von dieser Endzeit geprägt sind. Und wir wundern uns manchmal, warum ist es so schwer? Warum erleben wir so viel schwerer Gebetserhörungen wie damals? Mir geht es manchmal so. Ich denke fast, es ist weniger an Gebetserhörung. Es ist härter manchmal das Wort Gottes irgendwie, bis es zu einem spricht und so weiter. Also in der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, kann es sein, dass das ein oder andere verstärkt ist. Und Jesus sagt, der Teufel hat nicht mehr viel Zeit. Und er weiß, und er ist wütend, und er möchte noch viel erreichen. Aber in Offenbarung 3, Vers 11 heißt es, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Halte fest, was du hast. Und in Epheser 6 ist von der Waffenrüstung Gottes die Rede, die er uns zur Verfügung stellen will. Und dann heißt es, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, also nachdem ihr gekämpft habt mit dieser Waffenrüstung, euch behaupten könnt und manche übersetzen stehen, zu stehen vermögt oder das Feld behalten. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wir haben Dinge von Gott schon bekommen. Der eine vielleicht das, der andere das und alle zusammen auch das. Wir haben Dinge bekommen, die möchte uns der Teufel wieder wegnehmen. Ich möchte nachher gleich noch ein paar Beispiele sagen, was solche Dinge sein könnten. Aber insgesamt geht es dabei um die Krone. Paulus sagt in 2. Timotheus, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern euch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Diese Krone, Paulus konnte da schon sagen, die liegt bereit für mich und die liegt bereit für euch. Aber wir werden nur gekrönt, wenn wir bis zum Ende laufen, bis zum Ziel, bis wir angekommen sind, bis der Lauf vollendet ist. Die Krone der Gerechtigkeit, die Krone der Ehre, der Siegeskranz, der Ehrenkranz, 1. Petrus 5, Vers 4. Das möchte uns der Herr geben und das ist unser Ziel. Und um das zu erreichen, sind vielleicht einige Punkte besonders wichtig, dass wir darauf achten, dass wir dranbleiben. Bleib droh, dass dir das Wort Gottes im Herzen und im Alltag relevant ist. Jesus spricht von den Menschen, die das Wort Gottes hören und bewahren. Oder dann in dem Gleichnis mit dem ausgesäten Korn, die das Wort Gottes wie ein Samenkorn, wo es in die Erde fällt und dann in gute Erde fällt und viel Frucht bringt. Das sind Menschen, die das Wort Gottes hören, bewahren, anwenden. Wenn du das Wort Gottes bekommen hast, den Zugang zum Gotteswort, zur Bibel, zu seinen Dingen, wenn du bekommen hast, dann bewahr dir das. Und bewahr dir das, dass es deinen Alltag prägt. Das ist nicht nur dazu da, auswendig zu lernen und vielleicht in einem Wettbewerb herzusagen, wer die meisten Bibelstellen auswendig kennt, sondern es ist dazu, dass es deinen Alltag prägt und gestaltet. Dass dir das Wort Gottes wichtig ist, wenn du in Versuchung kommst zu lügen und andere Versuchungen. Dass es das Wort Gottes in dir lebt, wenn es darum geht, dich fordert, mutig seinen Namen zu bekennen. Ja, bleib dran. Übe das, dass das Wort Gottes im Alltag deinen Alltag mitgestaltet und relevant ist. Überhaupt, denke ich, bewahre dir deine geregelte Andacht. Die Gemeinschaft, die Austausch, die Besprechung mit deinem Gott und Vater und mit deinem Herrn Jesus Christus. Habt ihr doch alle, oder? Ich habe es auch zeitweise nicht gehabt, diese geregelte Andacht. Das können wir einüben, das können wir organisieren, dass wir eine Zeit haben, wo Gott mit uns sprechen kann und wir mit Gott sprechen können. Wo wir eine Unterhaltung führen, Gedankenaustausch. Ich bin in meinem Leben zu einer Einsicht gekommen, ist nichts Besonderes, hätte mir eigentlich viel eher einfallen können, aber dieses Geregelte, das hat seinen Gewinn und ich habe es irgendwann, dieses Geregelte, irgendwie nicht mehr so auf die Reihe gekriegt. könnte jetzt ein Stück weit vielleicht meiner Situation die Schuld geben und liegt auch daran, wenn dann sich der Tagesrhythmus dauernd ändert wegen der Krankheit und anderer Dinge und in dein Leben kommen, dann fehlt auf einmal die Ruhe, dann ist auf einmal dein Umfeld verändert. Dein Umfeld kann verändert werden, wenn du heiratest, wenn du den Beruf wechselst, und vielleicht hast du bis dahin das ganz gut hingekriegt und hast den Segen davon gehabt, dass du eine geregelte, feste Zeit mit deinem Herrn hattest. Davon ist das alles durcheinander. Lass dir es nicht rauben. Such Wege, such Strategien, such Organisation oder was auch dir immer hilft, dass du wieder in eine Regelmäßigkeit hineinkommst. Irgendwann hatte ich den Eindruck, wenn ich das so auswerte, ich habe nicht gleich gemerkt in meinem geistlichen Leben, dass ich diesen Zufluss so nicht mehr hatte. Aber und das merkt man vielleicht auch nicht gleich, wenn du 1, 2, 3, 4 Mal deine stille Zeit nicht hältst. Aber auf die Länge der Zeit hatte ich gemeint, doch vielleicht den ein oder anderen Nachteil zu erleben, wenn ich nicht diese Regelmäßigkeit so ausgenutzt habe. Also, deine geregelte Andacht lass dir nicht nehmen. Lass dir nicht nehmen, sie zu suchen und wieder zu finden. Das ist so für manche das geistliche Frühstück, für manche das geistliche Abendbrot. Wann ist vielleicht nicht so entscheidend, aber das, dass du eine gute Mahlzeit zu dir nimmst, die dein geistliches Leben stärkt. Ein anderer Punkt, was wichtig ist, wo wir uns nicht nehmen lassen sollen. Paulus schreibt an Timotheus, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch gelitten. Dein gutes Gewissen. Gewissen ist ein großes Thema und ich glaube, wir haben es nicht ganz durchdrungen mit gutes Gewissen, schlechtes Gewissen, funktionierendes Gewissen, geprägtes Gewissen und manchmal auch falsch geprägtes Gewissen. Aber insgesamt, sagt Paulus hier mal, ziehen wir das raus, bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen. Mag sein, dass dein Gewissen dich in dem einen oder anderen Punkt vom anderen unterscheidet. Aber wenn du ein Gotteskind bist und dich geistlich prägen lässt, auch dein Inneres geistlich prägen lässt, die Werte Gottes schätzt und übernimmst, dann gehe davon aus, dass auch diese dein Gewissen prägen. Und wenn dein Gewissen davon geprägt ist und angetan und erfüllt, dann bewahr dir das auch. Sei nicht zu schnell leichtfertig, dass du es über Bord schmeißt, weil es andere in diesem Gewissenspunkt vielleicht ganz anders sehen. Aber wenn es für dich ein Punkt ist, den du erkannt hast, du darfst dein Gewissen prüfen, du darfst diese Werte prüfen, aber sei nicht zu schnell, dieses Gewissen von dir zu stoßen. Es gibt ja auch so ständige Streitthemen bei den Christen, ja, die so Halbwahrheiten, Halberkenntnisse aus der Wissenschaft und Halberkenntnisse aus dem Wort Gottes. Manches, Paulus sagt auch mal, der eine hält alle Tage gleich und der andere den einen oder anderen besonders. Und so gibt es einige Unterschiede, die Gewissensfragen sind. Halte fest an deinem Gewissen, vor allem wenn es von Gott geprägt ist. Und ja, schadet auch nichts, mal nachzudenken und zu prüfen. Sind vielleicht Gewissenskonflikte auch programmiert aus mancher Zeitprägung oder Familienprägung? Auch da dürfen wir ja anhand des Wortes Gottes prüfen. Aber verachte dein Gewissen nicht. Das sind mal so. Es gibt bestimmt mehr Dinge, die vielleicht für dich relevant sind, was du bewahren solltest, was du hast. Gib's nicht auf, wenn Gott dich ein Stück weit weitergeführt hat. In manchen Punkten stehst du anders und vielleicht weiter gereift wie ein anderer. Und der andere hat andere Dinge. Aber achte darauf, dass dir nicht verloren geht. Geistliche Gaben können verloren gehen. Achte darauf, dass du sie nicht verlierst. Was hilft, uns diese Ausdauer zu stärken? Was kann uns helfen? 2. Thessaloniker 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Der Herr richte eure Herzen zu dem Ausharren des Christus. Also, wenn es der Herr ausrichten kann, dann tun wir gut dazu, zu diesem Herrn zu gehen, ihn zu suchen und zu sagen, Herr, richte mein Herz zum Ausharren, zum Dranbleiben. Also gehen wir zum Herrn, das ist das eine, und bitten ihn drum und holen uns das ab und sagen, Herr, wir brauchen Standhaftigkeit. Vielleicht stehst du in einer Situation, wo du morgen, wenn nichts geschieht, kippen würdest. Dann sag heute, Herr, richte mein Herz zu der Ausdauer, zu der Stabilität, dass ich trotzdem den rechten Weg gehen kann, dass ich das beibehalten kann. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, was mir Ausdauer geben kann, mit der Wiederkunft Jesu rechnen. Mit der Wiederkunft Jesu rechnen. Wenn ich einen Marathonlauf gelaufen bin, bin ich nie. Aber und so eine kurze Einheit vorm Ziel, dann kann ich mir sagen, jetzt hast du es fast geschafft. Noch ein bisschen, dann ist du am Ziel. Und nicht umsonst sagt uns die Bibel, dass wir Jesus erwarten sollen, siehe, ich komme bald. Rechne mit der Wiederkunft Jesu, dann ist die Zeit da, wo du gekrönt wirst mit dem Siegeskranz, mit dem Zieleskranz, mit dem es ist vollbracht für dich, wo du dann zu den Toren des Himmels einziehst. Tausch dieses Ziel nicht ein, erwarte die Wiederkunft Jesu. Das mag dir Hoffnung und kann dir Hoffnung und Zuversicht geben. Und sei bereit. Sei bereit, sagst, ich will auf meinen Herrn warten und ihm dienen, ihm treu sein. Und Ausdauer gewinnt man auch, indem man trainiert. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, sagt Paulus in Römer 5, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Manchmal heißt es auch, sag ja zu den Bedrängnissen. Lauf, um zu trainieren. Lauf, damit du laufen kannst. Lauf, damit du zunimmst im Laufen bis zum Ende. Trainier. Weich nicht immer sofort jeder Schwierigkeit aus. Lehn nicht jede Schwierigkeit ab, sondern stell dich der auch als ein Training und sag, Herr, geh mit mir, aber ich will weitergehen. Und in der Beanspruchung der Muskeln werden die Muskeln aufgebaut. So heißt es, so ist es, glaube ich, richtig, ne? In der Beanspruchung der Muskeln werden die Muskeln aufgebaut. Beanspruch sie nicht, werden sie schlapp und schlaff. Ich komme zum Schluss. Bleib droh.